Jesus kam, Jesus kommt und Jesus wird wiederkommen. Das ist die Botschaft von Advent. Darum grüße ich euch auch herzlich. Schön, dass wir wieder zusammen sein dürfen, um uns mit Gottes Wort zu beschäftigen, um ihn anzubeten, um Gemeinschaft miteinander zu haben. Dafür sind die Gottesdienste da. Und Gottes Wort ist wirklich heilig. Und darum möchte ich auch nochmal beten, dass Gott uns hilft, dass wir das aufnehmen in unser Herzen. Vater, wir danken dir so sehr für diesen Tag der Gnade, für diese Zeit der Gnade. Wir danken dir, dass du kommst auch in die Gemeinschaft der Deinen, wenn sie nach dir verlangen haben, wenn sie dich suchen. Und das tun wir heute Morgen hier. Und ich bete, dass jeder einzelne von uns sich wirklich dem öffnet, was du uns zu sagen hast. Denn du kommst nicht nur, um hier zu sein, sondern du kommst, um uns zu berühren. Du kommst, um uns zu verändern. Du kommst, um uns zu trösten, zu ermutigen, vielleicht auch zu ermahnen. Du kommst, um uns Worte des Lebens zu geben. Und dein Wort ist lebendig und wahr und kräftig und wirksam und ewig und unveränderlich. Und weil das so ist, darum beschäftigen wir uns mit deinem Wort. Und darum möchten wir, dass es sein Werk an uns tut. Und es wird sein Werk an uns tun, wenn wir ihm Raum geben. So bete ich um Gnade für mich zum Reden und für uns alle, um das zu empfangen, was du uns geben willst. Das bete ich im wunderbaren Namen Jesus. Amen. Ich möchte heute mit euch über eine Person nachdenken, die wie keine andere, wage ich mal zu behaupten, wie keine andere auf die Geburt von Jesus gewartet hat. Das ist die Persönlichkeit der Weihnachtsgeschichte, wenn man das so nennen darf, Weihnachtsgeschichte, der Weihnachtsbegebenheit, die wir am besten kennen, weil uns am meisten über sie berichtet wird. Ein circa 14-jähriges, ganz einfaches, bescheidenes, unauffälliges Mädchen. Und ihr ahnt wohl, wen ich meine. Richtig, Maria. Maria, die Mutter von Jesus. Maria, die Mutter von Jesus. Maria, die Frau, mit der Gott Geschichte schrieb. Die Frau, mit der Gott Geschichte schrieb. Es gibt ein Lied, das heißt History Makers, Geschichtemacher. Und damit sind wir gemeint, die wir zu Gott eine persönliche Beziehung haben. Wir dürfen Menschen sein, mit denen Gott Geschichte macht. Klar war Maria eine ganz besondere Frau, mit der Gott Geschichte gemacht hat, eine absolut einmalige Frau. Eine zweite braucht Gott nicht mehr. Das, was Maria war und das, was aus ihr entstanden ist, ist einmalig, muss sich nicht wiederholen und darum braucht Gott keine zweite. Aber sie war eben letztlich ein Mensch wie du und ich, mit der Gott seinen Plan erfüllen konnte, mit der Gott eben Geschichte schreiben konnte, mit der Gott handeln konnte, die Gott zur Verfügung stand, die Gott nützlich war. Sie war nicht die Queen von Judäa oder die First Lady, sie war noch nicht mal in Jerusalem geboren, war eben auch nicht so geplant, sie war keine namhafte Persönlichkeit der damaligen Gesellschaft aus irgendwelchen besonderen Herkunftssituationen. Man sagt, sie war schon aus dem Geschlecht Davids. Ganz genau weiß man es nicht. Das sagt die Bibel nicht so genau. Es wird auch vermutet, dass sie eher aus dem Stamm Levi stammte, denn ihre Verwandte Elisabeth, man vermutet, dass das ihre Cousine war, die stammte aus dem hohepriesterlichen Geschlecht, aus dem Geschlecht Levis. Man weiß es nicht so genau, noch nicht mal das sagt uns die Bibel. Sie war eine junge Frau, wie es im Grunde viele in Israel gab. Erst recht, wenn es eine einfache Frau war. Solche gab es ja viele, aber eben doch nicht. Gott hat sie auserwählt. Gott hat gesagt, auch wenn es so jetzt nicht geschrieben steht in der Bibel, aber wir verstehen das zwischen den Zeilen, Maria, du bist die, die ich gewählt habe. Du sollst meinen Sohn zur Welt bringen. Dankeschön, Pascal. Gottes Sohn sollte zur Welt kommen und Maria als Jungfrau sollte eben nach Gottes Plan die Mutter werden. Ich möchte uns einige Verse aus dem Lukas-Evangelium aus Kapitel 1 vorlesen. Eigentlich sollte man das ganze Kapitel lesen, aber der Zeit wegen lese ich jetzt ein paar Auszüge davon. Ihr könnt gerne dann zu Hause das ganze Kapitel lesen. Lukas Kapitel 1, da geht es eben um die Ankündigung der Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Da heißt es ab Vers 26, im sechsten Monat aber, damit ist der sechste Monat gemeint, in dem Elisabeth schwanger war, im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef, aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Und dann noch Vers 38. Und dann ab Vers 46. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Ab Vers 46. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Soweit Gottes Wort. Entschuldigung. Ich hoffe, dass sich meine Stimme regeneriert. Wir wollen jetzt über das Leben Marias nicht in sozusagen katholischer Weise nachdenken. Maria ist nicht die Mittlerin. Wir müssen Maria auch nicht die Mutter Gottes nennen. Gott hat sowieso keine Mutter, höchstens Jesus. Gut, Jesus war Gott, ist Gott. Wir haben letztes Mal ja darüber nachgedacht. Nein, Maria ist nicht die Mittlerin. Paulus schreibt es ganz klar an Timotheus. Es gibt einen Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus oder der Mensch Christus Jesus. Nein, Maria ist einfach unsere Glaubensschwester. Maria war ein, sage ich noch einmal, einfacher Mensch, der mit Gott gelebt hat, aber der von Gott auserwählt wurde für diese wirklich ganz, ganz große Mission, für diese ganz große Aufgabe. Sie war ein Mensch, und damit komme ich jetzt auch der Sache ein bisschen näher, mit der Gott seine Pläne ausführen konnte. Und darauf wollte ich eigentlich oder möchte ich hinaus. Gott möchte auch mit uns seine Pläne ausführen, in der einen oder anderen Weise. Die Frage ist, darf er das? Kann er das? Oder welches waren die Voraussetzungen, dass Gott gerade Maria erwählt hat. Eben nicht eine prominente Persönlichkeit, eben nicht eine namhafte Persönlichkeit, irgendwie Prophetin oder sonstige namhafte Persönlichkeit. Nein, Maria war, und das sollte uns ja ermutigen, Maria war eine einfache Persönlichkeit, ein einfacher Mensch, mit der Gott seinen Plan ausführen konnte, die Gott gebrauchen konnte. Und die ihre Berufung empfangen hat und ihre Berufung ausgeführt hat. Und zwar gerne. Sie hat Ja dazu gesagt. Und somit die Frage, wie werde ich, wie wirst du so ein Mensch? Möchte ich überhaupt so ein Mensch sein? Bin ich der sagt, Gott, führe du auch durch mich deine Pläne aus? In der Weise, wie du mich begabt hast, in der Weise, wozu, oder in der Weise, wozu du mich berufen hast, führe auch durch mich deine Pläne aus. Und das ist das Größte, das Höchste, was ein Mensch tun kann. Für Gott da sein, Gott zur Verfügung stehen, History Maker zu sein, in der einen oder anderen Weise. Gott hat mit jedem von uns seine besonderen Pläne. Die Frage ist, erkenne ich das? Frage ich Gott danach? Suche ich Gottes Pläne für mein Leben? Oder lebe ich einfach so dahin mit dem Gedanken, ja, ich gehöre zu Gott und Gott sei Dank kommt Jesus bald und dann bin ich im Himmel und dann ist alles gut. Nein, Gott hat mehr für uns bereit. Und ich denke, wir können einiges von Maria lernen. Zunächst aber einmal die ganz menschlichen Umstände. Maria war verlobt oder eine andere Übersetzung sagt vertraut oder angetraut mit Josef, der eben ein Nachkomme Davids war. Aber Verlobung bedeutete damals nicht so, wie wir das heute vielleicht verstehen, sondern war wirklich eine rechtlich verbindliche Sache. Also das könnte man im Blick auf heute eher mit einer standesamtlichen Heirat verstehen. Verlobt sein bedeutete schon eine verbindliche, rechtlich verbindliche, eheliche Bindung zu haben. Es hatte bloß noch nicht die Hochzeit stattgefunden. Es hatte bloß noch nicht die Heimholung der Braut stattgefunden. Und darum haben sie eben auch noch nicht zusammen gelebt. Und das müsste man auch in die heutige Zeit noch einmal hineinrufen beziehungsweise klar machen, was Gottes Wille ist. Sie haben das absolut respektiert. Zusammenleben bedeutet, wenn die Hochzeit stattgefunden hat, wenn wir also vor Gott unseren Bund geschlossen haben, wenn wir Gottes Segen bekommen haben, wir starten mit Gottes Segen. Diese standesamtliche Verlobung, wie es damals der Fall war, war eben eine rechtliche Sache, aber die hatte vor Gott absolut eine Bedeutung, aber vom geistlichen Standpunkt eben nicht das Eigentliche, was zu einer ehelichen Bindung, zu einer ehelichen Beziehung dazugehört hat. Die Auflösung dieser Bindung konnte nur mit Scheidung geschehen. Sehr interessant, obwohl sie, sagen wir, verlobt waren. Also die beiden waren noch nicht zusammen, noch nicht miteinander, haben noch nicht miteinander gelebt. Und trotzdem galt Untreue in dieser Zeit eben als schwere Sünde, als Ehebruch. Und wer dabei erwischt wurde, der wurde gesteinigt. Im 5. Buch Mose in Kapitel 22 heißt es, wenn eine Jungfrau, die einem Mann verlobt ist, von einem anderen Mann in der Stadt angetroffen wird und dieser bei ihr liegt, so sollt ihr sie beide zum Tor jener Stadt hinausführen und sollt sie beide steinigen, dass sie sterben. Also so heikel war die Situation. Das erzähle ich jetzt so ausführlich, damit wir uns ein bisschen in die Situation Marias hineinversetzen können, wenn sie die Nachricht bekommt, du wirst schwanger werden, und zwar vom Heiligen Geist, und wirst einen Sohn gebären. Aufgrund dieser Voraussetzungen wird also der Erzengel Gabriel zu Maria ganz höchstpersönlich gesandt, um ihr eben diese Nachricht zu bringen. Dieses Kind war eben nicht von Josef, ihrem Verlobten, wäre also wie gesagt auch gar nicht möglich gewesen. Sie haben Gottes Ordnungen respektiert und das war mit ein Grund, warum Gott Maria wohl auch gewählt hat. Gott hatte also registriert, dass Maria, dass letztlich sie beide auch Gott treu sein wollten. Und so wurde Josef dann der Ziehvater von Jesus aufgrund dessen, was oder sollte werden, aufgrund dessen, was der Engel zu Maria sagte, das Kind sollte also vom Heiligen Geist gezeugt werden, würden wir dann hier den Vers 35 lesen. Diesen Vers haben wir nicht gelesen. Absolut kein Problem. Für Gott wirklich kein Problem. Der alles kann, der uns Menschen geschaffen hat, dem nichts unmöglich ist. Und offensichtlich hat Maria das geglaubt. Nun, wir fragen uns, und mit dieser Frage will ich mich jetzt ein bisschen näher mit euch beschäftigen, wieso erwählte Gott gerade Maria? Was spielte im Leben Marias die besondere Rolle, oder waren es vielleicht sogar mehrere Dinge, die Gott zu dieser Entscheidung geführt hat, diese einfache junge Frau zu erwählen, um die Mutter seines Sohnes zu werden? Und es sind im Grunde die Dinge, die uns auch selber helfen, auf die Wiederkunft von Jesus vorbereitet zu sein. Ich meine, wir bereiten uns jetzt nicht mehr auf die Geburt von Jesus vor, sondern auf seine Wiederkunft. Aber ich sagte es schon, wir wollen auch Menschen sein, hoffentlich, die Gott gebrauchen kann. Ich habe hier einige Dinge gefunden, die mir persönlich sehr wichtig scheinen und wo wir Maria wirklich zum Vorbild nehmen können. Ja, ein 14-jähriges Mädchen kann für einen bald 70-jährigen Mann ein Vorbild sein. Ja, das gibt es. Nicht nur im Blick auf die Bibel, sondern überhaupt. Das kann sein. Aber in diesem Fall geht es um Maria. Als erstes, was ich da lese, was wir gelesen haben, ist, sie hat Gnade bei Gott gefunden. Vers 28, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen, begrüßt sie eben der Engel Gabriel. Und dann Vers 30, und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Das Wichtigste, was ein Mensch braucht, ist die Gnade Gottes. Maria war ein Mensch, der Gnade bei Gott gefunden hat. Viel wichtiger als Karriere, als Ansehen, als einen großen Namen, als irgendwelche menschliche Ziele und Errungenschaften, viel wichtiger als das, was ich mir zum Ziel setze, als das, was ich erreichen will, viel wichtiger als all diese Dinge ist, dass du Gnade bei Gott finden. Viel wichtiger als was Menschen über uns denken, ist, was Gott über uns denkt. Noch einmal, vielleicht zum Mitschreiben. Viel wichtiger als was Menschen über uns denken, ist, was Gott über uns denkt. Auch wichtiger, was ich über mich denke, ist, was Gott über mich denkt. Denn viele Menschen denken sehr gut von sich und fragen nicht, Gott, wie siehst du mich eigentlich? Sie hat Gnade bei Gott gefunden. Sehr wahrscheinlich wegen ihres Charakters. Und das finde ich auch in der Bibel und das ist wirklich der Knackpunkt bei jedem einzelnen Menschen, sowohl letztlich für die, die noch gar keine Beziehung zu Gott haben, als auch zu uns, die wir vielleicht schon jahrelang mit Gott leben. Die Bibel sagt uns im Jakobusbrief oder auch im Jakobusbrief in Kapitel 4, Vers 6, habe ich jetzt nicht in der Präsentation, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Denn es stellt sich ja die Frage, wer findet Gnade bei Gott? Findet jeder Mensch Gnade bei Gott? Nun, Die Gnade Gottes ist für jeden Menschen da. Die Frage ist nur, ob der Mensch sie annimmt, ob der Mensch sie sucht, ob der Mensch sich bei Gott demütigt. Sie ist demütig. Wir haben es hier in Vers 48 gelesen. Sie lobt Gott, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Maria sagt nicht, Gott, darauf habe ich gewartet, denn ich denke auch, dass ich die beste Person dafür bin. Gott, du hast schon die Richtige gewählt, du hast ein gutes Auge. Gott, du weißt doch, wie ich lebe, du weißt doch, dass ich gottesfürchtig lebe. Ja, okay, klar, überrascht mich überhaupt nicht. Alles Unsinn. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd gesehen. Sie hat sich bestimmt gewundert. Sie hat gestaunt, dass Gott sie für diese hohe Berufung auserwählt. Also sie erkennt, dass sie menschlich gesehen völlig unbedeutend ist, dass ihr Leben im Grunde nur ein Punkt in der Weltgeschichte ist und sie wird von Gott erwählt. Aber wie ist das bei uns? Dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Gott kann nur dem Menschen Gnade schenken, der zu Gott kommt und sagt, Gott, ich kann vor dir nicht bestehen. Ich bin Sünder, ich bin schuldig, ich brauche Vergebung. Ich beuge mich unter deinem Wort, unter deiner Majestät, unter deinen Plänen, unter deinen Gedanken, unter deinen Maßstäben. Ich kann vor dir nicht bestehen, Gott. Ich brauche deine Gnade. Nur der Mensch bekommt Gnade. Das ist ein Gesetz Gottes. Gott widersteht dem Hochmütigen. Das heißt, wenn einer sagt, ich brauche Gott nicht, ich kann auch ohne Gott leben, ich finde mich allein zurecht, ich möchte meine Pläne durchsetzen, ich kann wirklich gut ohne Gott, der bekommt keine Gnade von Gott, sondern Es führt dazu, dass Gott sein Gegner ist. Wie schrecklich. Aber genauso auch, wenn wir schon Christen sind, wenn wir schon Jesus in unser Leben eingeladen haben, gilt letztlich dieses Wort auch für uns, dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Nur wenn du sagst, Gott, du hast mir Gaben gegeben, du hast mir Möglichkeiten geschenkt, aber das sind Geschenke von dir und ich gebe sie dir zur Verfügung. Ich bin deine Magd, ich bin dein Knecht. Ich will dir dienen, ich beuge mich unter deine gewaltige Hand. Das, was ich habe und bin, bin ich nicht von mir aus, sondern es ist dein Geschenk. Es ist dein Entgegenkommen. Du hast etwas in meinem Leben getan und geschenkt. Und darum schenke ich es dir wieder zurück. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Was für ein wichtiger Grundsatz. Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Maria war eine Begnadigte, weil sie gesagt hat, ich bin nichts Besonderes. Ich bin aber Gottes Magd. Ich stelle mich Gott zur Verfügung. Zweitens, im Gespräch mit dem Engel Gabriel entschloss sie sich sehr schnell zu einem Ja. Wir lesen nicht, dass sie sich irgendwie Bedenkzeit erbeten hat. Der Gehorsam Gott gegenüber, und das entspricht auch ihrer Demut, der Gehorsam Gott gegenüber war für sie selbstverständlich. Sie hat keine lange Überlegung gebraucht. Wer Bedenkzeit braucht, wer Überlegung braucht, der schließt ja die Variante nicht aus, dass er sich auch dagegen entscheiden könnte. Aber wer keine Überlegung braucht, wer sagt, Herr, wenn du es willst, dann bin ich damit einverstanden, keine Ahnung, was das bedeutet, aber was du willst, das soll geschehen. Gehorsam war für Maria selbstverständlich, egal was es sie kosten sollte. Gott zwingt uns also nicht zu etwas. Er sagt uns, was er mit uns vorhat, aber er wartet auf unser Ja. Er wartet auf unser Einverständnis. Er wartet darauf, dass wir sagen, Gott, wenn du das so möchtest, soll das so geschehen. Vers 38 lesen wir, Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Wenn also Gottes Gedanke, Gottes Wahl, Gottes Berufung mit meinem Willen zusammenkommt, dann entsteht Gottes Wille. Dann entsteht das, was geschehen soll, was Gott sich vorgenommen hat. Und darum, so sehr Gott sich mit meinem Leben etwas ausgedacht hat, aber wenn mein Wille, mein Ja, mein Gehorsam nicht dazu kommt, muss ich Gott jemand anderen suchen. So leid es Gott tut. Aber ein Prinzip Gottes ist eben, dass er uns zu nichts zwingt. Dass er uns einen freien Willen gegeben hat, das war schon beim ersten Menschenpaar so und wird sich auch nicht ändern. Und nun beginnt in den nächsten Tagen und Wochen bei Maria bestimmt ein großer Kampf. Zwischen Glaube und Zweifel, zwischen Glück, aber auch irgendwie einer Katastrophe, die sie auf sich zukommen sieht. Einerseits dieses göttliche Geheimnis in ihr, das sich konkretisiert hat. Andererseits werden ihre ganzen Lebenspläne über den Haufen geworfen. Hat sie sich ja nie vorstellen können, dass sie die Mutter des Messias sein soll. Also das konnte sie schon mal zur Seite legen, was sie sich so ausgedacht hat für ihr Leben. Gut, sie hat nachher noch weitere Kinder bekommen, mindestens 6, wissen wir. Jesus hatte noch 4 Brüder und mindestens 2 Schwestern. Und in dieser Phase des Kampfes traut sich Maria natürlich noch nicht, etwas dazu zu sagen. Es war bestimmt eine unfassbare Freude in ihr, dem Retter der Welt, dem erwarteten Messias, nun das Leben geben zu dürfen. Aber dann zugleich stellen wir uns vor, diese Angst vor der Entdeckung, diese Angst vor den Augen derer, die sagen, hoppla, Maria, du bist verlobt und bist schwanger und erst recht, was wohl Josef dazu sagen wird. Also eigentlich hätte es für sie zunächst einmal zumindest ein gesellschaftliches, völliges Aus bedeutet oder letztlich sogar Steinigung, wenn Josef sie angeklagt hätte. Aber schon nur von Josef verstoßen zu werden, wäre eine Katastrophe für sie gewesen. Schon nur der Gedanke, und Josef hatte ja das auch geplant, dass er, um sie nicht zur Schau zu stellen, wollte sie heimlich verlassen. Also eine Steinigung fand statt, wenn der Verlobte dann geklagt hätte gegen seine Verlobte. Und natürlich hätten 2 Zeugen das auch noch bestätigen müssen. Das war so die Norm der damaligen Zeit. Aber Josef wollte die Schande von ihr fernhalten und wollte sich heimlich aus dem Staub machen. Und darum musste dann der Engel auch Josef erscheinen. Es war klar, dass kein Mensch ihr glauben würde, dass sie vom Heiligen Geist schwanger ist. Menschen hätten gedacht, also eine dümmere Ausrede gibt's gar nicht. Wer hat sowas noch gehört? Wie kann man denn vom Heiligen Geist schwanger sein? Also da ist wirklich eine Dreistheit. Also all dieses ging wahrscheinlich Maria durch den Kopf, aber sie blickt nicht auf sich selbst und auch nicht auf die Menschen um sie her, sondern sie hält sich in Treue, in Hingabe, in Ergebenheit an Gottes Wort, an Gottes Verheißung, an Gottes Willen. Ich höre Maria sagen, Gott, keine Ahnung, wie das werden soll, keine Ahnung, was du dir da vorstellst, keine Ahnung, wieso ich die Mutter deines Sohnes sein soll, aber um alles andere musst du dich kümmern. Und das ist eine wunderbare Haltung, auch wenn dieser Satz jetzt so nicht in der Bibel steht, aber so erlebe ich hier Maria. Diese Hingabe an Gott, dieses Ja zu Gott, auch wenn ich nicht alles verstehe, wir Menschen, gerade wir Deutschen, ich zähle mich dazu, möchten alles verstehen, möchten alles einordnen, möchten dann auch die einzelnen Schritte am besten wissen, wie dann alles kommen wird. So sind wir eben. Aber Maria sagt, Gott, du musst dich um alles kümmern. Du musst dich um Josef kümmern, du musst dich um meinen Ruf kümmern, du musst dich um unsere Zukunft kümmern, um alles. Und letztlich musste sich sogar um den Geburtsort oder um das Haus kümmern, wo sie ihren Sohn zur Welt bringen sollte. Wie gesagt, Josef weiß zu diesem Zeitpunkt noch nichts von seinem Glück. Aber Gott übernimmt diesen Part. Gott kümmert sich wirklich drum. Gott sei Dank. Und das ist ja schon gewissermaßen eine Gebetserhörung, wenn man das nun als Gebet Marias betrachten würde. Ein Engel sagt ihm, was Sache ist. Und dann ist interessant, dass Maria 3 Monate später ihre Verwandte Elisabeth besucht, oder für 3 Monate geht sie zu Elisabeth nach Judäa und bekommt dann von dort die Bestätigung. Wie großartig, wie Gott sich auch darum kümmert, dass das, was er uns einmal gesagt hat, er nochmal bestätigt und Sicherheit gibt. Elisabeth sagt, ja, das, was in dir ist, ist Gottes Sohn. Du stehst im Plan Gottes. Es wird geschehen, was Gott gesagt hat. Du bist die Auserwählte. Und bei Elisabeth hüpft sogar das Kind in ihrem Leib. Vielleicht war auch das eine Art Bestätigung für Maria. Das war also Johannes der Täufer, der dann Jesus vorausging und Jesus angekündigt hat. Gott bekennt sich zu ihrem Gehorsam. Gott bekennt sich zu ihrer Treue. Was für ein Vorbild. Gott bekennt sich zu ihrer Hingabe, sage ich noch einmal, zu sagen, Gott, du musst das Ganze übernehmen. Ich gebe mich dir hin. Drittens, Maria war ein Mensch, der mit Gottes Verheißungen gelebt hat. Sie hat an Gottes Verheißungen geglaubt. Wir haben es hier in Vers 45 gelesen, 45 haben wir nicht gelesen, aber in Vers 45 steht, was Elisabeth über Maria sagt, und selig ist, oder glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. In Vers 55 steht, wie er geredet hat zu unseren Vätern, sagt nun Maria, Abraham und seinem Samen auf ewig. Also Elisabeth sagt von ihr, du bist glückselig zu preisen, du bist glücklich, es ist wohl um dich bestellt, weil du geglaubt hast, weil du das, was dir gesagt wurde, so geglaubt hast, so angenommen hast, denn es wird sich erfüllen, was dir vom Herrn gesagt worden ist. Und dann merken wir ja, dass Maria geglaubt hat, was den Vätern Abraham und seinen Nachkommen gesagt worden ist. Sie lebte also in den Verheißungen Gottes. Sie lebte also wohl auch in der Verheißung, dass eines Tages der Messias geboren wird, dass ein Kind geboren wird. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger und einen Sohn gebären. Das hat sie geglaubt. Und offensichtlich war sie es. Aber auch sonst lesen wir, darum sagte ich, von Maria wissen wir eigentlich sehr viel, wird viel berichtet. Wir merken, wie sie immer wieder Gottes Wort in ihrem Herzen bewegte. Sie bewegte Gottes Wort in ihrem Herzen. Steht zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 19. Wir kennen ja diesen Satz sehr gut aus der sogenannten Weihnachtsgeschichte. Maria aber behielt alle diese Worte und überlegte sie in ihrem Herzen, nämlich was die Hirten erzählt haben. Sie behielt diese Worte und überlegte sie in ihrem Herzen. Kapitel 2, Vers 51, auch im Lukas-Evangelium. Und er, Jesus, ging mit ihnen hinab, da war Jesus schon 12, und kam gen Nazareth und war ihnen untertan, und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Nämlich das, was Jesus dann als 12-Jähriger erzählt hat, wie er sich da im Tempel unterhalten hat mit den Hohenpriestern und Schriftgelehrten. Und all das behielt sie in ihrem Herzen. Sie bewegte diese Worte, sie dachte darüber nach. Ich werde ein Mensch nach dem Herzen Gottes sein. Ich werde ein Mensch sein, den Gott gebrauchen kann, wenn ich mit seinem Wort lebe. Wenn ich sein Wort glaube, wenn ich über sein Wort nachdenke. Und ich denke, auch da ist uns Maria ein großes Vorbild. Wenn wir jetzt weit vorausspringen zur Hochzeit zu Kana, dann ist interessant, sie weiß, dass Jesus zunächst einmal auch die größten Probleme lösen kann, dass ihm nichts unmöglich ist. Das hat sie sich gemerkt, schon von der Geburt von Jesus her. Das hat sie sich gemerkt. Frage, sind wir Menschen, die sich merken, was Gott getan hat, die sich merken, was Gott gesagt hat? Sie hat nämlich, sie kam zu Jesus, die meisten von uns kennen die Geschichte, sie kam zu Jesus und sagte, sie haben keinen Wein. Und obwohl sie dann von Jesus eine Abfuhr bekommt, sagt dann Maria zu den Knechten, was er euch sagt, das tut. Ich denke, das hat sie so gesagt, weil sie dasselbe getan hat. Weil sie dasselbe ernst genommen hat, was Jesus sagt. Weil sie eben aus Gottes Wort gelebt hat. Was er euch sagt, das tut. Und sie hat auch getan, was Gott gesagt hat. Was er euch sagt, am besten, Leute, das ist wirklich die beste Empfehlung, die ich euch geben kann, wenn er euch was sagt, das zu tun. Das war Maria. Auch 30 Jahre später. Was er euch sagt, das tut. Sie glaubte also, dass Jesus handeln würde. Und dann wissen wir, sie kommt von der Mutterliebe zum Glauben an Jesus als ihren Erlöser. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 14, da ist von den Jüngern und denen, die an Jesus glaubten, die Rede kurz vor seiner oder kurz nach seiner Himmelfahrt. Diese alle verharrten einmütig im Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Jesus hat ihnen gesagt, also wenn ich zum Himmel fahre, dann bleibt in Jerusalem, dann wartet, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Und ein wunderbarer Vers, Maria ist nicht nur die Mutter von Jesus, sondern sie ist auch eine Jüngerin von Jesus. Sie glaubt an Jesus, den Sohn Gottes, und sogar seine Brüder. Wie großartig. Einer davon war Jakobus, der den Jakobusbrief geschrieben hat. Einer davon war Judas, der den Judasbrief geschrieben hat. Diese glaubten an Jesus und Maria erst recht. Und viertens und letztens, also wir haben bisher gesehen, Maria war ein Mensch, der Gnade bei Gott gefunden hat. Zweitens, Maria war ein Mensch, der sich Gott ganz hingegeben hat, der gesagt hat, mir geschehe nach deinem Plan, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie das vonstatten gehen soll. Drittens, Maria war ein Mensch, die mit Gottes Wort gelebt hat. Und viertens, Maria war eine Anbeterin Gottes. Ihr Lobgesang war sozusagen das Motto ihres Lebens. Vers 46 haben wir hier gelesen, meine Seele erhebt den Herrn. Meine Seele erhebt den Herrn. Sie hat eines im Sinn. Eines ist ihr wichtig, dass Gott groß gemacht wird, dass Gott geehrt wird, dass Gott erhoben wird. Meine Seele erhebt den Herrn. Sie will also, dass Gott hervorgehoben wird. Sie will, dass Gottes Handeln und Reden und Wirken offenbar wird, groß gemacht wird, erkannt wird. Wer auf sich selbst oder auf Menschen orientiert ist, der wird für Gott niemals gebrauchbar sein. Wer aber wie Maria sagt, Gott ist der Wichtigste in meinem Leben. Gott ist der, den ich erheben möchte. Gott ist der, zu dessen Ehre ich leben möchte. Gott soll der sein, der durch mein Leben gepriesen wird, dessen Werke und Worte und Gedanken und Wesen, all das soll durch mein Leben offenbar werden. Meine Seele erhebt den Herrn. Was für ein großartiger Ausspruch. Vers 49, denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Also das spricht sie wirklich aus ihrem Herzen. Ich denke nicht, dass sie das irgendwie auswendig gelernt hat. Gottes Name ist heilig, war heilig auch für sie. Er war der, der große, mächtige Dinge getan hat, auch in ihrem Leben. Und sie hat es grundsätzlich geglaubt. Sie hat auch an seine Barmherzigkeit geglaubt. Und diese Barmherzigkeit Gottes währt von Geschlecht zu Geschlecht. Gott hatte einen Plan, Gott hatte einen Universalplan. Wir merken, was für einen Weitblick Maria hat. aber sie weiß auch, dass sich Gott denen mächtig erweist, die ihn fürchten. Man denkt, sie hat eine theologische Ausbildung. Das war ein 14-jähriges Mädchen namens Maria. Und dann Vers 47, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Zur Anbetung Gottes gehört die Freude an Gott. Echte Anbetung ist die, die aus Freude an Gott geschieht. Mein Herz freut sich über Gott, meinen Retter. Sie ist glücklich über Gott. Und zwar so sehr, dass sie dadurch Kraft bekommt, dass sie dadurch eben diese Fähigkeit bekommt, die Herausforderungen, die ihr gerade mit der Geburt von Jesus dann entgegenkamen, zu meistern, sie zu überwinden. Die Freude am Herrn ist meine Kraft, heißt es schon im Alten Testament, in Nehemia 8, Vers 10. Gerade wenn wir in schlimme Situationen kommen, in die Maria auch zum Teil gekommen ist, dürfen wir in der Freude am Herrn, im Lobpreis Gottes, in der Anbetung Gottes unsere Kraft erwarten und empfangen. Gerade dort, wo Zweifel aufkommen, gerade dort, wo innerliche Kämpfe toben und man eben am liebsten wüsste, wie das Ganze ausgehen würde, am liebsten schon den nächsten Schritt oder den übernächsten wissen will. Gerade da wird uns die Freude am Herrn und diese Hingabe an den Herrn helfen, das alles auch zu ertragen. Und Gott wird uns dann auch die entsprechenden Bestätigungen geben. Ich denke, mit der Haltung und mit der Einstellung und mit dem Charakter und mit dem Glauben Marias werden auch wir Menschen werden, die Gott gebrauchen kann. Ich wünsche uns so sehr, nicht umsonst hat Gott uns diese Dinge über Maria gesagt, das wäre vielleicht auch nicht nötig gewesen. Man hätte auch nur wissen können, ja, Gott hat Maria erwählt und dann kam Jesus zur Welt und alles gut. Nein, die Bibel findet es richtig, Gott findet es richtig, uns diese Dinge über Maria zu sagen. Und ich denke wirklich, es sind die entscheidenden Dinge, die auch unser Leben betreffen, die unser Leben segnen werden, die uns zu Menschen machen werden, mit denen Gott Geschichte schreibt. Maria hat Gnade bei Gott gefunden. Maria hat sich Gott ganz hingegeben, war ihm gehorsam. Maria hat an Gottes Wort geglaubt, hat aus Gottes Wort gelebt. Und bei Maria hat Gott die erste Rolle gespielt. Seine Ehre und seine Anbetung war das Wichtigste für ihr Leben und das aus Freude am Herrn. Ich wünsche, dass uns diese Dinge begleiten, auch gerade im Blick auf das nächste Jahr. Ich weiß nicht, was für Pläne ihr euch schon fürs nächste Jahr gemacht habt. Es sollte möglichst nicht so sein, dass wir sagen, Gott, du kennst meine Pläne, ich habe dir meinen Terminkalender jetzt vorgelegt und jetzt segne du, aber misch dich da bitte sonst nicht rein. Bring die Sachen ja nicht durcheinander, das steht jetzt fest. Maria hätte nicht so gehandelt, sondern auch Jakobus, der Bruder, fällt mir jetzt gerade ein, der Bruder von Jesus schreibt in seinem Brief, wenn der Herr will und wir leben, wenn Gottes Pläne mit meinen Gedanken und Überlegungen übereinstimmen, dann werden wir das und jenes tun. Aber wichtig ist, dass Gottes Wille geschieht. Ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir solche Menschen werden.